Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Games, die einfach Spaß machen, allein oder zusammen mit Freunden, da gibt's eine ganze Menge von. Games können aber noch mehr als nur zu unterhalten. Schließlich werden wir in Spielen selbst zum Protagonisten und können dadurch auch komplexe, traurige oder auch sehr persönliche Themen viel leichter verstehen. Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt hat zwei Spiele heute mit dabei, wo die Entwickler eine eigene, eine persönliche Geschichte erzählen. Und wir reden heute darüber, was es bedeutet, solche Spiele zu machen, über die Herausforderung, sich mit solchen schwereren oder auch privateren Themen auseinanderzusetzen in Form eines Spiels. Jana, was sind denn das für Spiele, die mehr wollen als nur unterhalten?
Das erste Spiel, das heißt Arida Backlands Awakening, und das kommt aus Brasilien und handelt ganz speziell von der Region dort. Es erzählt aber auch ganz universelle Themen, also die uns auch überall auf der Welt gerade beschäftigen. Also es geht um Klimawandel, Dürre, Menschen, die deshalb ihre Heimat verlassen mussten. Und das zweite Spiel, das ist nochmal ein Ticken persönlicher, das heißt Lie in My Heart, und da verarbeitet Sebastian Genvaux den Suizid seiner Frau, und der versucht zu verstehen, ob seine Entscheidungen, die er davor immer wieder treffen musste, ihren Selbstmord hätten verhindern können.
Dann lass uns doch anfangen mit Arida Backlands Awakening. Was ist das für ein Spiel?
Also in Arida, da spielen wir Cicera. Ne? Das ist ein junges Mädchen, das mit seinem Großvater in Nordostbrasilien lebt. Genauer im sogenannten Hinterland oder auch Sertão genannt. Das ist eine sehr arme Gegend, die außerdem so ein bisschen wüstenähnlich ist. Also was natürlich auch den Anbau von Nahrung und das Leben sowieso erschwert. Ich habe dir mal Bilder mitgebracht, dann kannst du dir die Gegend mal angucken und auch gleich dann im Spiel mal vergleichen.
Ja, okay, das sieht wirklich sehr karg und sehr wüstig aus. Auf dem einen Bild sieht man eine kleine Lehmhütte und ansonsten eigentlich nur ein paar Sträucher und einen knochigen Baum. Und ja, so ähnlich sieht es auf dem zweiten Bild aus. Das ist irgendwie, ich glaube, es ist sowas wie ein Acker, aber auch das, was da drauf steht.
So Kakteen irgendwie drauf.
Sieht sehr, sehr vertrocknet alles aus.
Aber einen fantastischen blauen Himmel.
Das stimmt allerdings.
Also dieser Kontrast, ne, der blaue Himmel mit dieser braunen Erde, das finde ich faszinierend.
Ja.
Ja, und vor 100 Jahren, ne, da kam es in diesem Hinterland nochmal zu einer richtig krassen Abwanderung, weil die Lebensumstände sich dort nochmal verschlechtert haben. Also anhaltende Dürren und Hitze, die führten eben noch zu noch weniger Erträgen als sowieso schon. Und das fand ich ganz spannend, weil viele von diesen Menschen, die sind in eine anarchistische Kommune abgewandert. Canudos hieß dieser Ort, und er wurde von einem Wanderprediger gegründet, und Canudos ist innerhalb von 2 Jahren auf 30.000 Bewohner angewachsen, also richtig fett. Ja. Und Cicera in dem Spiel, das Spiel beginnt eben damit, dass sie versucht, zu diesem Ort zu kommen.
Und was machen wir dann genau da als Spieler in Arida?
Das ist ein klassisches Survival-Game. Also wir müssen halt für unseren Wasserhaushalt sorgen, den immer im Auge behalten, weil es ist ja wahnsinnig heiß. Wir sammeln Holz, um Feuer zu machen und damit zu kochen. Wir schleifen unsere Machete, um Kakteen zu ernten. Wir sammeln landestypische Früchte. Zum Beispiel habe ich da gelernt, die Cashewfrucht, wovon wir hier nur die Cashewkerne kennen. Und wir müssen neben ganz bestimmten Bäumen nach Wasser graben, so wie hier, schau mal.
Okay, das heißt, du läufst da jetzt irgendwie rum durch die Gegend, hast eine Schaufel auf der Schulter und suchst dir jetzt eine Stelle, wo du graben willst, ja?
Genau, also beziehungsweise du guckst einfach, was liegt da überall rum, hackst Kakteen ab, um da Wasser zu bekommen, du sammelst Schleifsteine, ne, für deine Schaufel und für deine Machete. Dann hast du da diese Grube.
Und da habe ich gerade auch schon gedacht, als du da vorbeigelaufen bist, da könnte was sein, und da hast du gerade gegraben und tatsächlich ist da Wasser, ja.
Genau. Also, ne, das ist eigentlich das, was du die meiste Zeit machst. Du findest manchmal auch Kisten, in denen so ganz bestimmte kulturelle, besondere Objekte sind.
Ja. Die lässt du aber links liegen.
Die kriege ich noch nicht auf. Ich habe die Machete noch nicht an der Stelle. Genau.
Ich verstehe, okay.
Und du siehst halt auch, wie sie das umgesetzt haben, ne? Diesen krassen blauen Himmel, den haben die auch übernommen.
Ja, und diese karge Landschaft dazu als Kontrast, ne?
Ja, also die haben das schon ganz, ganz gut hinbekommen.
Sieht relativ authentisch aus, ja.
Ja.
Spiele, in denen wir ums Überleben kämpfen, also jagen, sammeln, craften, das ist ja ziemlich beliebt im Moment. Es ist ein ziemlich verbreitetes Genre auch. Was macht jetzt Arida so besonders?
Das Besondere an Arida ist tatsächlich eher die Motivation, die hinter dem Spiel steht, ne? Und die Geschichte, die die Entwickler mit ihrem Survival-Spiel eigentlich erzählen wollen. Felipe Pereira, das ist einer der Entwickler von Aoka Game Lab, die Arida Backlands Awakening entwickelt haben. Der ist eigentlich Historiker und hat zu dem Thema auch schon geforscht, ne? Und er hat mir erzählt, dass er auch Spieleentwickler geworden ist, um wirklich diese Geschichte zu erzählen.
It's a topic that I really like most time before start with game development. I have a special feeling about the thing because of the way we in Brazil talk about the cultural aspects from the Northeast. We don't see it a lot in schools. We don't see it a lot in other media productions.
Also er meint damit das Sertão, also diese Gegend im Nordosten von Brasilien, aber eben auch die Geschichte dieser anarchistischen Siedlungsgemeinschaft Canudos, die in einem blutigen Massaker übrigens endete, weil die brasilianische Regierung vor 100 Jahren, die hat sich halt gesagt, es geht nicht, dass die da einfach ihr eigenes Ding machen, keine Steuern zahlen und hat aus dem Süden in den Norden eben Menschen hochgeschickt, damit die diese kommunistische Siedlung niederschlagen. Ne? Und das wird heutzutage nicht in der Schule besprochen, also auch nicht im Norden. Und man sieht das Thema auch in anderen Medien eigentlich kaum, sagt Philippe. Und für ihn sind Spiele wie Arida dadurch eben auch so eine ganz wichtige Plattform, um zum Beispiel Identität, Kultur, aber auch Diversität, ne, auf eine unterhaltsame Art und Weise zu diskutieren, auch international.
Ein Spiel zu machen, das für eine Region und auch für die komplexe Geschichte dieser Region spricht, das stelle ich mir gar nicht mal so einfach vor. Wie ist das gewesen für die Entwickler?
Richtig schwierig. Mhm. Also du musst sehen, das Team von Aoka Game Lab, das besteht zum Großteil aus sehr idealistischen jungen Entwicklern. Mhm. Für die ist Arida das erste Game-Projekt. Und Philippe hat mir zum Beispiel erzählt, dass für solche emotionalen Geschichten am besten tiefere zwischenmenschliche Beziehungen im Spiel natürlich dargestellt werden. Ne? Also damit der Spieler an diese Welt über menschliche Beziehungen anknüpfen kann. Aber menschliche Figuren, die sind eben auch am schwierigsten zu bauen und zu animieren. Und das ist dann immer so diese Krux bei diesen Spielen. Ne? Also du hast ein ganz wichtiges Thema, aber wenig Budget, wenig Erfahrung und gerade auch, wenn von den meisten Spielern dann auch noch ein Fotorealismus erwartet wird.
The indie industry is not that common here. Players, they think that they are not good because it's not photorealistic, it's not with 300 hours of gameplay and things like that. So we also have this challenge to make people open the view of what a game can be.
Also der sagt, ne, für viele Spieler sehen eben Indie-Games so nach nichts aus. Gerade auch in Brasilien, wo die Indie-Game-Szene noch nicht so groß ist und auch Raubkopien von Spielen, die sind immer noch ganz krass verbreitet. Und ohne Fotorealismus und 200 Stunden Spielzeit, das ist dann eben auch so eine, nochmal so on top, ne, so eine weite Herausforderung, wenn das Spiel schon fertig ist, für die Entwickler, den Spieler eben zu verklickern. Hey, es ist nur 2 Stunden, aber es lohnt sich.
Hm. Wie sieht es jetzt bei Arida aus mit internationalem Publikum? Also verstehe ich diese Konflikte auch ohne Hintergrundinformationen?
Das ist ein interessantes Problem, weil in weiten Teilen schafft es Arida wirklich, mir ganz viel über diese Wüstenregion der Sertão und auch diesen Canudos-Konflikt zu erklären, mir darüber was beizubringen. Aber ich habe auch ein Beispiel, wo ich das Spiel total komisch missverstanden habe. Also pass auf, in Arida, da muss ich beten, sehr viel beten. Und zum Beispiel macht sie das einmal, also Cicera, unsere Spielfigur, damit sie vor der Sonne geschützt wird. So sieht das aus. Ich habe dir mal die Szene mitgebracht.
Ah, okay, sie steht da vor so einer Art Altar, den sie öffnet. Man sieht ein Kreuz in der Mitte und es fängt überall an zu leuchten.
Ja, und dann kommt auch so ein Also sowas macht sie in dem Spiel tatsächlich sehr, sehr viel. Und ich habe Philippe mal darauf angesprochen und der hat mir dann erzählt, dass das mehreren Spielern so ging, die nicht aus Brasilien kamen. Und einige fanden, dass sich das Spiel tatsächlich wie katholische Propaganda so stückweise anfühlt. Letztlich sollte das Beten aber eigentlich einfach nur eine weitere Mechanik zu sein, um dem Spieler zu verdeutlichen, hey, diese Menschen da, die sind sehr, sehr gläubig in Canudos. Das ist ein wichtiger Teil ihrer Kultur und diese kleinen Schreine, die sieht man auch öfter noch im Spiel mit so kleinen Heiligenfiguren, die sieht man eben auch in Brasilien überall eigentlich sehr, sehr viel. Also das ist wirklich auch heute noch total üblich. Aber die Entwickler von Aoka Game Lab, die haben eben Arida zu spät mit internationalen Spielern getestet, weil den brasilianischen Testern, denen ist das natürlich nicht aufgefallen.
Es ist also gar nicht so leicht, Games über die regionale Geschichte wirklich weltweit zu vermarkten. Würdest du Arida's Backland Awakening trotzdem weiterempfehlen?
Vielleicht nicht als typischen Unterhaltungstitel. Also obwohl das Spiel natürlich, ne, das macht schon Spaß, sich so ein bisschen durch dieses Sertão so durchzuschlagen und da Survival-Training zu haben. Aber mir hat Arida Backlands Awakening vor allem deshalb gefallen, weil es mich eben in so knapp einer Stunde so komplett in die Gegend eintauchen lässt, die ich vorher nicht kannte. Ne? und das auf sehr charmante und manchmal auch sehr skurrile Art und Weise zeigt. Also was Games eben fernab von diesen üblichen Heldengeschichten und diesen klassischen Spielewelten eben noch zu sagen hat.
In dem Survival-Game Aretas Backlands Awakening verlassen wir als Kind unser Zuhause und müssen durch Hitze und Dürre auf der Suche nach einer neuen Heimat. Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt hat uns das Spiel über Migration und Klimawandel vorgestellt, mit dem die Entwickler einer unterschätzten Region im Nordosten von Brasilien eine Stimme geben wollen. Aretas Backlands Awakening gibt's für den PC oder im Online-Store Steam zu kaufen. Jana, jetzt hast du noch ein zweites Spiel mit dabei, das die sehr persönliche Geschichte seines Autors erzählt. Was ist Lie in My Heart für ein Spiel?
Darin verkörpern wir den Autor des Spiels selbst. Sebastian Genvaux spielen wir. Mhm. In verschiedenen Situationen in seinem Leben, vor und nach dem Tod seiner Frau. Mhm. Und wir erleben halt mit, wie Sebastian und seine Frau Marie, wie die sich streiten, wieder zusammenraufen, sich trennen, die Elternzeit für den gemeinsamen Sohn Theo aushandeln oder eben den Moment, wo wir vor Maries Haus stehen, wenn sie sich das Leben nimmt. Mhm. Das Game selbst funktioniert wie eine Visual Novel. Ich habe dir mal ein paar Szenen mitgebracht. Mhm.
Also es sind gezeichnete Bilder, Standbilder quasi. Also man sieht hier zum Beispiel einmal das Kinderzimmer von dem Theo, Sohn wahrscheinlich, ja. Ne? Und Blutflecken, genau. Das sieht schon mal nicht so einfach aus alles. Und Bilder auch hier vom Sohn selber, vielleicht in der Kita oder sowas. Mhm. Also so bisschen fotorealistisch gemalt. Ne?
Es sind Fotos tatsächlich. Ah. Also er hat Fotos genommen, echte Fotos mit auch, ich glaube, das ist wirklich sein Sohn, hat er gesagt. Ja. Er hat aber auch manche gegen Schauspieler ausgetauscht. Also man sieht auch Schauspieler, die quasi Menschen, die in der Geschichte vorkommen, zum Beispiel den Cop, mit dem er spricht, also der Polizist, der ist dann von einem Schauspieler verkörpert.
Hm. Es ist ein krasses Thema, ne? Jetzt mal abgesehen von diesem wirklich krassen Thema, was macht das Spiel in deinen Augen jetzt besonders?
Wir spielen ja Sebastians wirklich eigene Geschichte und trotzdem dürfen wir aber Entscheidungen treffen. Also in Lie in My Heart, da stellt uns das Spiel an ganz vielen Stellen nämlich vor wichtige Fragen, wie hier, ob zum Beispiel Sebastian einem Reporter der Klatschpresse kurz nach der Tat ein Interview geben soll oder nicht.
Okay, und du musst dann entscheiden, was die richtige Wahl ist, ja?
Genau, also ich kann mich halt entscheiden, nö, mache ich nicht, ich habe keinen Bock, diesem Typen überhaupt irgendwas zu erzählen oder ich erzähle ihm besser was nicht, dass er irgendwelchen Quatsch schreibt, ne?
Ja. Weiß man denn, wie er sich entschieden hat im Original? Nee,
genau, doch. Ja? Das ist genau der Punkt, weil danach, so immer am Ende des Kapitels, steht dann wirklich auch da, zum Beispiel 6 von 8 Entscheidungen hast du wie ich getroffen.
Ach krass.
Und man
hört
wohl an dem Piepton, der entsteht, das habe ich aber beim Spielen gar nicht gemerkt, ob das Sebastians richtige Entscheidung war. Mhm. Ich finde es faszinierend, wie nah Sebastian Genvaux eben in diesem Spiel den Spieler an sich heranlässt, ne?
Voll, ja.
Wie viel der von sich preisgibt. Also das hat mich in dem Spiel beeindruckt. Manchmal fand ich es aber auch erschreckend, also wie interessant das ist, ne? Wie sehr man fasziniert ist. Also ich habe das Spiel wirklich in einem Ritt durchgespielt, dass ich mir auch immer wieder in Erinnerung rufen musste, das ist eine echte Geschichte, das ist kein Spiel. Auch weil der Entwickler das Medium richtig gut nutzt. Ne? Mhm. Der verpackt eben so ein paar eben wichtige Geschichten aus seinem Leben in so kleine Häppchen, ne? Und hinterfragt auch selbst manchmal. Also an einer Stelle, da erfahren wir zum Beispiel, dass er eine Affäre hatte. Also das erzählt er. Und er stellt sich dann eben auch selbst in Frage, ist er eigentlich ein verlässlicher Erzähler?
Es ist eine krasse Art und Weise, auch mit wahrscheinlich einer eigenen Geschichte irgendwie umzugehen. Weißt du was über seine Motivation? Also warum gibt er so viel von sich preis in dem Spiel?
Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Thema, weil das ist nicht das erste Spiel, wo er seine Geschichte so offenlegt. Es gibt ein Point-and-Click-Adventure, Keys of a Game Space von 2011. Da geht er der Frage nach, warum er sich so sträubt. Also seine Frau Marie wünscht sich ein Baby und warum er sich dagegen so sträubt. Und der diskutiert auch in diesem Spiel die Verbrechen seines Vaters als Pädophiler.
Krass, okay.
Also richtig krass. Und Keys of a Game Space hat er dann seiner Frau gewidmet, damit sie besser versteht, warum er mit dieser Vaterrolle so gehadert hat, was sein Problem war. Ne? Also für ihn war das ein Kommunikationsmittel. Warum Sebastian jetzt aber 2 Jahre nach dem Selbstmord seiner Frau Lie in My Heart gemacht hat, das erklärt er mir so.
First and foremost, I wanted to make the game because I felt like it was an important topic in our society based on what I've been through, but not just to express this because I felt like, oh, I need to make a game to feel better. You know, it's not the case at all because it was difficult to make this game.
Also dem ging es nicht darum, sich besser zu fühlen. Das diente nicht wirklich als eine Katharsis. Mhm. Aber doch eben anderen an seiner Geschichte teilhaben zu lassen. Ne? Über die vielen Ursachen von Depressionen und Suizid eben auch mal zu sprechen.
Mhm. Hat er denn bei dieser ganzen Offenheit nicht auch ein Stück weit Angst, dass sein persönliches Spiel, sein Leben vielleicht von den Kritikern dann am Ende, ja, ich weiß nicht, verrissen wird oder eher auf Plattformen wie Steam, wo es ja auch Kommentarfunktionen gibt, attackiert wird?
Es wäre zumindest nicht das erste Mal. Ne? Mhm. Es gibt zum Beispiel, sehr prominentes Beispiel von der Entwicklerin Zoe Quinn. Die hat vor 5 Jahren auf Steam eben ihr Spiel Depression Quest veröffentlicht. Mhm. Und darin nehmen wir die Perspektive eines depressiven Menschen ein. Ne? Und die Entwicklerin selbst, die spricht auch mehrfach öffentlich über ihre Krankheit und hat eben darüber noch dieses Spiel gemacht. Und die hat im Rahmen der Hasskampagne namens Gamergate, hat man vielleicht schon mal von gehört, also die ging vor allem gegen Frauen in der Games-Branche, aber auch gegen Games-Journalisten. Ich will jetzt nicht zu viel darüber erzählen, das macht einen Riesenfass auch, aber im Rahmen von dieser Kampagne hat sie eben einen riesen Shitstorm auf ihr Spiel erhalten. Aber vor allem nicht wirklich auf das Spiel, sondern eigentlich wurde sie nur persönlich angegriffen über das Spiel. Guck mal, wie hier diesen Kommentar, der ist sogar recht neu. Mhm. Da steht halt sowas wie, it is written by someone who clearly does not know anything about depression.
Krass.
So, wie kannst du sowas behaupten? Halt, richtig krass. Der Entwickler von Lai Mahada, Sebastian, den habe ich dazu auch befragt und der hat so eine ganz eigene Meinung.
Well, that was a risk. I knew that some people could react very badly toward what I'm doing with this kind of game, because just as I said, it's not presented with metaphor, it's really straight to the point. But at the same time, I think that maybe the audience of digital game nowadays is ready to be interested in this kind of game. You know, if you're just waiting for your players to be happy and to have good feeling toward your games, you're not making this kind of game.
Ne, also der ist da so ein bisschen gesetzter, der hat keinen Bock, sich zu verstecken. Es hat auch mehrmals im Interview gesagt, dass er keine Lust hatte, das Spiel hinter blumigen Metaphern so zu verstecken. Mm. Ne? Der hat wirklich das offengelegt, was er ist. Und er hofft eben auch, dass das Publikum von digitalen Spielen vielleicht auch ein bisschen reifer geworden ist inzwischen. Ne? Und er muss auch Spieler nicht glücklich machen, hat er gesagt. Also mit dieser Art Spiel, wenn du das machst, sollte das nicht dein Ziel sein.
Klar.
Natürlich muss man auch sehen, ne, für ihn ist es ganz praktisch, dass Sebastian ist eigentlich Professor für Game Studies in Lorraine in Frankreich. Und das macht ihm, dadurch muss er das Spiel natürlich nicht vermarkten. Das macht es dann eben auch einfacher, solche Spiele überhaupt zu machen.
In dem Spiel Lie in My Heart lässt uns der Entwickler Sebastian Genvaux sehr ungefiltert an seinem eigenen Leben teilhaben. Wir lernen aus seiner Sicht, warum sich seine Frau das Leben genommen hat und wie das Leben für ihn und seinen Sohn Theo davor und danach ausgesehen hat. Das ist ziemlich oft ziemlich beeindruckend, ziemlich intim, ziemlich faszinierend, auch weil wir eigene Entscheidungen im Leben eines anderen Menschen treffen können. Das ist das Urteil, zu dem Deutschlandfunk Nova Games-Expertin Jana Reinhardt kommt. Lie in My Heart ist ebenfalls auf der Download-Plattform Steam für den PC erhältlich. Vielen Dank, Jana. Schönen Sonntag für dich.
Schönen Sonntag. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.